möchte, ist ganz einfach, in Gottes Hand geborgen. Ganz einfach, aber wenn du es begriffen hast, dann ist es so viel mehr als ein einfacher Satz. Dann stärkt es dich, dann lebst du auf, es gibt dir Kraft in diesen Zeiten, wo du auch drin steckst, dann bedeutet das unglaublich viel. Ich bin drauf gekommen, weil die Katrin Welz mir ein Foto zugeschickt hat von ihrem Sohnemann, vom Samuel Welz, mit einem Lego-Männchen drauf. Und ich hätte es jetzt eigentlich gerne gezeigt, aber dadurch, dass Beamer-Technik nicht so ganz funktioniert, müssen wir es ein bisschen anders machen. Ich habe es aber so gemacht, ich habe es als mein WhatsApp-Profilbild hinterlegt. Das könnt ihr öffnen, wenn ihr wollt. Das ist die eine Möglichkeit, die 0151 120 57245, wer es über den Podcast hört, der kann das eingeben und sieht es dann als Profilbild von mir. Oder aber ihr geht auf die Facebook-Seite vom CFA und da seht ihr das Bild auch. Da ist eine Lego-Figur, die ist eingehüllt, so in ein ganz was Weiches rein. Das ist ein Teppich aus dem Hause Welz. Und die Katrin hat sich das gar nicht so direkt überlegt, sondern es kam ganz anders, das Foto, zustande. Nämlich, die haben zu Hause in dieser Corona-Zeit, haben ihren Schrank ausgeräumt, hat sie mir gesagt. So ausgelüftet, ausgeräumt. Und dann kam der Samuel hinzu und hat sich diesen Teppich geschnappt und eine Lego-Figur und hat das so zusammengestellt und hat dann gesagt zum Kigo, zum Kindergottesdienst am Sonntag, glaube ich, Mama, ich mache Thema und das Thema ist in Gottes Hand geborgen. Und dieses Bild passt so gut, weil diese Lego-Figur in diesem Plüsch drinne, in diesem Teppich, das drückt es so stark, so gut aus, dass die nicht nur diese Lego-Figur, sondern dass auch der Samuel und nicht nur der Samuel, sondern jeder Einzelne von uns, hey, wir sind wunderbar geborgen in Gottes Hand. Egal wie die Umstände um dich rum sind, ob es weht, ob es ruhig ist, ob du Sorgen hast, ob du Schwierigkeiten hast, ich kann dir zusprechen, aus der Bibel heraus, aus diesem Foto heraus und mit vielen, vielen Bibelversen, dass Gottes Hand um dich herum ist, wenn du dein Vertrauen auf ihn setzt und mit ihm zusammen gehst. Und wenn du das weißt, wenn du das in deinem Herzen begriffen hast, dann kannst du nichts anderes wie aufblühen und dich geborgen fühlen. Durch diese Geborgenheit wiederum aufblühen. Und der Samuel hat das Thema zu Hause dann so hat er gemacht zum Kindergottesdienst. Und wir haben sogar noch eine Audiodatei vom Samuel, wo er so ein bisschen erzählt, was ihn dazu bewogen hat, wo er von Corona auch was erzählt. Das geht eine Minute und vielleicht kriegen wir es hin, dass wir das abspielen. Dann kriegt er vom Samuel direkt noch mit seine Kurzpredigt quasi oder seinen kurzen Einblick. Eben schon ausprobiert, also es funktioniert auf jeden Fall und wir haben sogar noch ein Backup hier. Könnt ihr gespannt drauf sein. So, wenn es noch zu lange dauert, dann mache ich es über den zweiten Weg. Also ein Gruß vom Samuel, ein sehr netter persönlicher Gruß, wirklich nett. Der hat dieses Bild vor Augen und mir kommt gerade so die Idee auf, wenn ihr jetzt kein Handy so in dem Sinne da habt, könnt ihr auch zum Nachbarn kurz rüberschauen, der kann euch das Bild von dieser Lego-Figur zeigen, in diesem Teppich drinne. Das trifft es eben sehr, sehr gut. Und der Samuel hat das vor Augen gehabt und dann eben noch diesen Gedanke dabei gehabt, Sorgen aufzuschreiben, das ins Feuer zu schmeißen, all die Sorgen um Coronavirus. Und er sagt ja ganz nett, das hat Brand wie Sau. Und ich glaube, genau das ist die Ausrichtung, die Zuversicht, die wir auch haben können. Ja, dass wenn wir uns auf Gott orientieren, dieses Bild vor Augen haben, dann können wir unsere Sorgen wegschmeißen und dann verbrennen diese Sorgen wie Zau in deinem Leben, in unserem Leben. In Psalm 91, Vers 4, das passt auch ganz gut dazu, das hat mich so die letzten Tage, die letzten ein, zwei Wochen begleitet, da spricht der Psalmist drüber: Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln, seine Wahrheit ist Schirm und Schild. Passt da eben sehr gut dazu. Ich glaube, wenn wir uns zu Gott wenden, dann merken wir diesen Teppich, dann merken wir diese Flügel um uns herum. Und ich hoffe, dass du das schon mal erlebt hast. Und wenn noch nicht, wenn du es noch nicht gut genug erlebt hast, dann ermutige ich dich, immer wieder neu zu Jesus zu gehen, weil Stück für Stück kommst du immer näher und wirst mehr und mehr merken, dass da Flügel sind, dass da ein warmer, weicher Teppich um dich herum ist, der dich einhüllt, der dir Kraft gibt und Geborgenheit gibt. Das wünsche ich dir, dass du das erlebst. Mir kam also vor Augen das Leben von Paulus und da möchte ich so ein paar Dinge rausgreifen. Paulus, als er sich zu Gott gewendet hat, hat er einen riesen Auftrag gekriegt, wollte Gemeinde gründen, wollte das anderen weitergeben und er hat viel, viel erlebt. Er hat viel Schönes erlebt. Zu den Philippern, da blüht er auf, wenn er zu denen schreibt im Philipperbrief so exemplarisch ein, zwei Sätze oder ein, zwei Worte heraus, sagt er: In der Tat, ich will mich auch weiterhin freuen. Er freute, und zwar nicht über irgendetwas, er freute sich über die Philipper, dass die so Gas gegeben haben, dass sie sich zu Gott gewandt haben und so viel entstanden ist aus diesen kleinen Samen heraus. Philipper hatten diese Flügel erlebt, diesen weichen Teppich erlebt und sind daran vorangegangen und als Gemeinde, als Gemeinschaft wurden sie aufgebaut. Und er denkt dran und der ganze Brief ist voll davon, wie er sich freut, wie er glücklich ist. Das waren Freudenserlebnisse in Paulus' Leben. Das kennst du bestimmt auch aus deinem Leben, wenn du zurückdenkst. Was gab es so für Freudenserlebnissen im Glauben oder auch außerhalb, wo du aufgeblüht hast, wo du tausendmal gesagt hast, boah, ich habe mich so gefreut über das Geburtstagsgeschenk, über ein Ereignis, über vielleicht eine Geburt, eine Partnerschaft, irgendetwas. Wir alle haben schon Freudenserlebnisse gehabt. Auf der anderen Seite gibt es aber auch immer wieder andere Seiten, andere Schwierigkeiten. Und auch das kennt ihr, wenn ihr zurückblickt. Was gab es für Schwierigkeiten in der Vergangenheit? Und da hilft es mir immer zu sehen, was Paulus so durchlebt hat. Und ich lese das exemplarisch nicht eins zu eins vor aus 1. Korinther 11, Vers 23, aber ich greife das mal so raus, was er durchlebt hat. 1. Korinther 11, ab Vers 23. Es schreibt darüber, er war oft im Gefängnis. Er wurde häufig ausgepeitscht. Er war zu Tode bedroht immer wieder. Er hat 5 Mal die 40 Hiebe hat er bekommen von den Juden. Er wurde mit der Rute geschlagen. Einmal wurde er sogar gesteinigt. Er hat Schiffbruch erlebt. Er trieb einen ganzen Tag und eine ganze Nacht auf dem offenen Meer herum. Er hat viele beschwerliche Reisen hat er unternommen. Ich war ständig Gefahren ausgesetzt, sagt er. Gefahren durch reißende Flüsse, Gefahren durch Wegelagerer, durch Menschen aus meinem eigenen Volk, Gefahren durch Menschen aus anderen Völkern. In den Städten waren Gefahren. In der Wüste waren Gefahren, auf hoher See waren Gefahren, Gefahren durch Leute, die sich als meine Geschwister ausgaben, also Betrüger. Ich habe Mühen und Anstrengungen auf mich genommen. Ich musste oft ohne Schlaf auskommen. Ich litt Hunger und Durst, war häufig zum Fasten gezwungen, ertrug bittere Kälte und hatte nichts anzuziehen. Als wäre das alles nicht genug, ist da auch noch der Druck, der täglich auf mir lastet, die Sorge um die Gemeinden. Paulus spricht einerseits davon von Freude, wie er zu den Philippern spricht, auf der anderen Seite aber auch von viel Sorgen, Nöten, Herausforderungen, Peitschenhiebe, die er so erlebt hat. Und ich kann dir zusprechen, egal in welcher Situation du dich befindest, vielleicht erlebst du gerade Peitschenhiebe, vielleicht fühlst du dich im Gefängnis, vielleicht geht es aber auch super gut gerade, hast eine gute Auszeit, viel Ruhe, egal in welcher Situation du dich befindest, ich möchte dir zusprechen, dass du in Gottes Flügeln, in Gottes Händen wunderbar geborgen bist. Wunderbar. Und wunderbar bedeutet, dass da eine zarte Nähe ist. Wunderbar bedeutet aber auch, dass du Wunder erleben kannst, indem er dir Frieden, Stärke, Zuspruch schenkt. In beiden Situationen ist Gott gleich. Er ist immer der Gleiche. All das, was wir in der Bibel lesen, gilt für immer und ewig. Das war schon immer so, ist jetzt immer so und wird für immer so bleiben. Ja, zuletzt habe ich ein Buch gelesen, möchte ich euch kurz ein bisschen was von erzählen, von Ernest Gordon. Das ist ein uraltes Buch, das habe ich irgendwo rausgekramt, gefunden, gibt es gar nicht mehr zu kaufen. Bei eBay habe ich es ersteigert, weil es so alt ist und schon völlig verhunztes Buch quasi. Aber es spricht von einem Menschen, nämlich dem Ernest Gordon, der im Zweiten Weltkrieg Gott erlebt. War erst völliger Atheist, voll gegen den Glauben, und dann gerät er in japanische Gefangenschaft. Und wer sich so ein bisschen historisch auskennt, bei den Japanern, da war nicht gerade Eis Zuckerschlecken, sondern da ging es ganz anders einher. Es gibt Berechnungen, dass 27% der Gefangenen in japanischer Gefangenschaft, dass die gestorben sind, aufgrund von Mangelernährung, Krankheiten, Schläge, sie wurden umgebracht und. Also die ganzen Konventionen, und die es dahinter gab, früher und heute noch gibt, die galten nicht in dem Sinne, das haben die Japaner nicht so angewandt. Und gerade bei ihm im Lager. War ein Beispiel zum Beispiel, da haben sie eine Brücke über den Kwai gebaut. Also das Buch heißt auch Wunder am Bach oder am Fluss des Kwai, dieser Fluss. Sie bauen eine Brücke drüber und haben Werkzeuge dafür zur Verfügung gehabt. In einer Situation fehlt ein Werkzeug und die Aufseher machen einen riesen Turbo-Wabu, haben Angst, dass irgendjemand das Werkzeug natürlich geklaut hat, damit etwas macht, und schreien die Gefangenen an und sagen, wir bringen jemand um. Aus heiterem Himmel, wenn wir das Werkzeug nicht zurückkriegen. Und dann geht einer nach vorne und sagt, ich war's. Und er wird stellvertretend oder wird für diese Tat wird er dann umgebracht. Und kurze Zeit später stellt sich raus, dass sie sich verzählt hatten, dass das Werkzeug gar nicht gefehlt hat, sondern dass diese Person stellvertretend für andere nach vorne gegangen ist. Und so eine Situation erlebt er und viele andere, die in eine ähnliche Situation oder ähnlich andere Situationen auch noch. Selber wird dann krank, bekommt Diphtherie und Nervenentzündungen, liegt dann irgendwann so schwer da, dass er ins Totenhaus kommt und kurz vorm Sterben liegt. Beschreibt Dinge, das kann ich jetzt nicht alles ausführlich so beschreiben, aber es ist echt deftig. Er riecht schon den Gestank vom Tod und weiß, jetzt hat er nur noch ein paar Tage oder vielleicht sogar nur noch ein paar Stunden zu leben. Aber als Atheist in dieser Situation erlebt er, dass Christen sich um ihn kümmern, seine Wunden verbinden, ihn etwas absondern, ihm Zuspruch geben, aus der Bibel erzählen, und auf einmal macht er sich Gedanken. Es kommt körperlich ein Heilungsprozess in Gang, wo er gesünder und gesünder wird, und er kommt gerade noch so raus aus dem Totenhaus und erfährt Heilung nicht nur über Tage, sondern ist immer noch mit den Beinen dann gelähmt und noch nicht so ganz rund, aber es dauert Wochen und eigentlich auch Monate, bis er dann wieder vollkommen wiederhergestellt ist. Er erlebt Gott in dieser ganz, ganz dunklen, in diesem ganz dunklen Lager durch einen anderen Christen auf ganz besondere Art und Weise. Und es verändert sein Weltbild, es verändert sein Tun, sodass er in diesem Gefangenenlager dann auch aktiv wird und ein Licht wird für andere. Es ist nicht nur so, dass er selbst diese Flügel erlebt, diesen weichen, warmen Teppich quasi, sondern dass er dieses Gefühl auch weitergibt, dass er dieses Licht weiterträgt an andere hin. Ich denke, das ist auch so eine Perspektive für uns, da wir alle sollen, Gott möchte, dass du seine Flügel erlebst, seine Nähe erlebst, aber eben nicht nur. Es sollte noch ein Stück weitergehen, dass du aus diesem Erleben heraus es anderen weitergibst. Dieser Ernest Gordon ist dann irgendwann in einem Gefangenentransport, wo da auch andere Japaner mit drin sind, weil der Krieg, der wendet sich langsam und die Japaner kommen so peu à peu nach Hause. Er sitzt mit anderen Japanern im Zug, die verwundet sind, die auch kurz vorm Sterben sind, und die eigenen Japaner kümmern sich nicht um die Gefolgsleute. Und er selber wird aktiv und kümmert sich um seinen Feind, um die Japaner, und trägt somit das Licht weiter. Und das ist unglaublich beeindruckend, wie er das macht, wo andere Kollegen zu ihm sagen, hey, was machst du, das sind unsere Feinde, lass die Finger von denen. Und er sagt dann diesen Satz, den ich mir aufgeschrieben habe, Gott hat uns Nachbarn gegeben, wir selbst aber machen Feinde draus. Er selber hatte vorher nur diesen Feindschaftsstatus so vor Augen gehabt, aber es ist Gottes Licht, Gottes Flügel, die er erlebt, und sein Leben verändert sich und dreht sich. Ich kann das auch für mich selber bezeugen, dass ich in jungen Jahren, ich habe diese Flügel erlebt. Ich habe zwar kein Gefangenenlager hier wie Ernest Gordon erlebt, aber ich habe andere Situationen erlebt, wo ich auch gefangen war und wo ich Gottes Flügel erleben konnte. Es ist heute noch so, wenn ich beruflich gefordert bin, manchmal. Ja, für mich immer so das Forderndste ist immer so Vorträge vor 200-300 Leuten, die ich so hin und wieder mal habe. Und da muss jedes Wort immer sitzen und es wird alles genau abgesprochen bei uns. Da ist er genau aufgezogen. Und wenn ich dann so nach vorne komme, da bin ich natürlich auch angespannt und aufgeregt. Aber gleichzeitig bete ich auch vorher. Und es ist jedes Mal so, dass ich seine Flügel spüre und merke, hey, ich bin wunderbar geborgen in Gottes Händen. Es gibt mir Kraft. Es führt nicht automatisch dazu, dass ich mich nicht verspreche und keine Fehler mache. Auch das kommt immer wieder vor. Das gehört halt eben ja auch so dazu zu mir. Es ist kein Automatismus, dass Gott alles gut macht. Aber es gibt mir Kraft und Stärke. Ich muss mir keine Sorgen machen. Ich weiß, dass ich wunderbar geborgen bin. Und trotzdem, dieses Beispiel von den Vorträgen von mir, jetzt hole ich mir gerade mal das Flipchart hier noch dazu, so zum Abschluss. Trotzdem ist das nur so die erste Ebene. Ich bin hier. Und wenn du Gott erlebst in deinem Leben, er hat einen unglaublich großen Bereich für dich, den du erleben kannst. Da ist Liebe, da ist Geborgenheit, da ist Stärke. Das sind seine Flügel, wo es so viel mehr zu entdecken gibt, so viel Wärme für dein Herz, wo du stark werden kannst. Und wenn du die Corona-Sachen um dich herum siehst und liest, da kann man sich schnell Sorgen machen, Gedanken. Und auch ich im Bekanntenkreis habe den einen oder anderen, der so ordentlich gebeutelt wurde dadurch und in schwierigen Situationen sogar noch drinne steckt. Es gibt keinen Automatismus, dass alles gut wird. Aber es gibt einen Automatismus, dass du diese Liebe Gottes erleben kannst in deiner Situation. Und das ist das Gefühl, was ich immer wieder habe, was ich wieder erlebe hier von meinen Vorträgen. Ich bin hier und ich erlebe diese Nähe, ich erlebe diese Flügel. Aber es ist immer nur die erste Ebene. Und du verpasst etwas, wenn du nicht diese zweite Ebene hier erlebst. Das hier ist die zweite Ebene. Worum geht's da? Ich glaube, wenn Gott dir diese Liebe schenkt in deinem Leben, dann muss es auch immer weitergehen. Dann darfst du nicht in dieser ersten Ebene drin stecken bleiben, sondern muss es weitergehen, weil es gibt eine Welt und es gibt andere Leute, die das auch erleben sollen. Gott hat ein riesengroßes Verlangen danach, dass diese Liebe, die du für dich hoffentlich schon entdeckt hast, dass es rausgeht in diese Bereiche hier rein, in dein Umfeld hinein. Und das ist die zweite Ebene. Das ist das, wo ich von Ernest Gordon gesprochen habe, gerade hier in dem Gefangenenlager. Er hat diese Liebe erlebt, es hat ihm gut getan, er ist zu Gott gekommen, er hat sich bekehrt, er ist was vorwärts gegangen. Aber es ist eben nicht nur dabei geblieben, sondern das Beispiel mit den Japanern, wie er auf seine Feinde zugeht, ihnen die Wunden verbindet, ihnen Zuspruch gibt, das zeigt, wie er dann hier in diese zweite Ebene reinkommt. Ich ermutige dich, heute in diesem Gottesdienst, in diesem Raum, zu Hause, via Internetübertragung oder über diesen Podcast, dass du dich auf den Weg machst, in diesen ersten Bereich reinzukommen, aber dann nicht stehen zu bleiben, in diesen zweiten Bereich tief reinzustoßen und noch mehr zu bewirken. Ich wünsche dir, dass in diesen Zeiten und in diesem Gottesdienst heute, dass da vorwärts geht, dass die Ebene 1 tief wird, stärker wird, aber eben nicht nur dabei bleibt, sondern dass du weiterkommst und dass es in diesen zweiten Bereich reingeht. Ich möchte noch beten und möchte dann zum Abschluss noch ein, zwei Lieder singen, je nachdem, wie viel Zeit wir noch haben, dann auch diese Zeit, diese Stunde einzuhalten. Es tut so gut, Jesus, zu wissen, dass du uns liebst und dass wir in deiner Hand wunderbar geborgen sind. Wir sehen das immer wieder in deinem Wort in der Bibel, wenn du auf Leute zugehst und ihnen das Angebot machst, diese Liebe zu entdecken. Wenn es immer gar nicht so einfach ist, dich zu verstehen, auch in diesen Umständen alles zu sehen, zu verarbeiten, aber trotzdem bist du da mit deinen wunderbaren Flügeln. Wir sind bei dir geborgen. Wir strecken uns aus danach. Wir dürsten danach, wie ein Hirsch. Dürstest nach dem frischen Wasser. So schreien wir, so suchen wir dich, schreien zu dir. Sagen dir, Jesus, wir möchten diese Liebe, diese Nähe haben, empfangen. Wir möchten es weitergeben, weitertragen in diese Welt hinaus. Amen.